Hallo und herzlich willkommen zum Unbalance Podcast. Gesunde Bewegungen verstehen und entwickeln für dein Pferd. Der Podcast über die Schnittstelle von Training und Therapie. Mein Name ist Lisa Schanz und ich bin leidenschaftliche Pferdetrainerin und Pferdetherapeutin. Ich beschäftige mich alltäglich mit der Frage, wie Pferde sich funktional, tragfähig und gesund bewegen können und warum so viele Pferde in Kompensationen herumlaufen und sich nicht richtig ausbalancieren können. Hier in diesem Podcast geht es darum, Bewegung nicht nur zu beurteilen, sondern zu verstehen und gezielt neu entwickeln zu können. Er ist fachlich, praxisnah und mit einem klaren Blick auf das, was wirklich zählt und was sich wirklich verändern lässt.
Mit Pferd auf dem Jakobsweg. Hallihallo, heute bin ich mit der Lisa zusammen am Aufnehmen und wir sprechen über ihren Weg, ja, wo sie unterwegs war mit einem Pferd auf dem Jakobsweg.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Hallo. Hallo Lisa.
Genau, also es ist ja eine unfassbar interessante Geschichte, weil wer von uns war schon mit einem Pferd so lange unterwegs? Ich persönlich mache ja auch sehr gerne Wanderritte, aber so lange war ich nicht und noch nie unterwegs. Genau, lass uns doch mal ein bisschen einsteigen. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, mit einem Pferd auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein?
Es war nie mein Traum. Ich habe das nie geplant. Ich habe damals mein Studium abgebrochen, hatte eine schlimme Trennung hinter mir, habe mit meinen Eltern keinen Kontakt gehabt zu der Zeit und hatte mich gerade so von Sektenstrukturen gelöst, in denen ich aufgewachsen bin und war so ein bisschen auf Selbstfindungssuche und ja, habe dann irgendwie das Naheliegendste genommen und habe erstmal auf dem Wanderreithof in Spanien gearbeitet. In Spanien war auch irgendwie so dahergegriffen, war auch jetzt keine große Entscheidung. Ich hatte eigentlich überlegt, nach Afrika zu gehen. Habe dann aber tatsächlich mit der Sprache und der komplett anderen Kultur doch ein bisschen Angst gehabt und habe mich dann eben für Spanien entschieden und habe dann auf einer Wanderreitstation in La Rioja gearbeitet, auf der der Jakobsweg lang ging und bin mit Pilgern ins Gespräch gekommen und habe irgendwann einen Mann getroffen, der mit seinen zwei Eseln und seinem Hund gewandert ist. Und der hat mir dann auch erzählt, dass traditionell man auch auf Wanderschaft mit Tieren anerkannt ist und eben auch mit Pferd und auch geritten. Und dann habe ich so ein bisschen die Idee gehabt, dass das ganz cool wäre. Ich hatte 2000 Euro als Startkapital von meinen Großeltern mit auf den Weg bekommen. Ja, und bin dann, weil es Winter wurde, in eine Herberge gegangen, auf die ich aufgepasst habe für die Winterpilgerer und habe angefangen. Ich glaube, 3 Monate war ich insgesamt auf Suche, ein passendes Pferd zu finden.
Was ja jetzt auch nicht so einfach ist, weil das Pferd muss ja gewisse Grundvoraussetzungen wahrscheinlich haben, wenn man damit einen Jakobsweg reiten möchte, ne? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor.
Ja, und ich hatte wirklich mit dem Kauf des Pferdes, mit dem Kauf der Ausrüstung und dem ganzen Weg wirklich die 2000 Euro. Mehr nicht.
Heutzutage bräuchte man wahrscheinlich noch
mehr. Gerade wenn man noch ein Pferd kaufen möchte.
Ja, absolut. Du kannst ja mal erzählen, wie du dein Pferd damals überhaupt gefunden hast.
Das war super schwierig. Mein Budget ließ halt Pferde zu, die halt in keinem körperlichen Zustand waren. Oder du hast so dreijährige Pferde so ein bisschen fast hinterhergeschmissen bekommen, also unausgebildet. Ja. Und das war natürlich alles keine Option. Und dann habe ich mir viele angeguckt, habe dann auch eben vielen wieder absagen müssen. Und irgendwann bin ich zu einem Hengst gefahren, also beziehungsweise der wurde den Tag vorher kastriert, war gerade Wallach geworden. Ja, ließ sich nicht anfassen, war völlig panisch vor Menschen. Es war ein ganz schwarzes Pferd und ich habe gesagt, ich habe ihnen doch erzählt, was ich vorhabe. Wie kommen sie darauf, dass das das richtige Pferd für mich sein kann?
Und dann hat er gesagt, ich habe da noch zwei andere Pferde, die können wir uns gerne angucken. Dann hat er mich erst zu so einem Pony, also so Connemara-Größe, geschickt, was aber auch in keinem körperlichen Zustand war. Und dann habe ich schon so überlegt, okay, hey, der ist aber handelbar, der ist lieb, der ist ruhig, der kann grundsätzlich auch geritten werden. Den könnte ich aufbauen, ne? Und dann halt viel, viel, viel laufen und minimale Strecken reiten. Und dann hat er gesagt, er hat noch eins, weil er gesehen hat, dass ich mir nicht sicher war. Und dann, ja, stand da der Buffon auf so einem Berg drauf und hat angefangen, mich anzustarren. Alle anderen sind gekommen und er war völlig skeptisch und kritisch und hat mich da angeguckt. Ja, und er war es dann. Also er war stark, er hatte eine ganz, ganz tolle körperliche Ausstrahlung, er hatte schlechte Hufe, aber ansonsten war er super stark, hatte gutes Fell, gute Zähne, war tatsächlich fast ein bisschen zu pummelig, konnte gut geritten werden, hat sich gut gezeigt, war ja einfach diese Stärke und er ist es dann auch geworden, genau.
Was war er denn für eine Rasse?
Ja, er ist zu zwei Dritteln PAE und es ist aber ein Drittel Percheron mit drin. Ja, also er hat eine Percheron-Spanier-Mix-Mama und einen reinen PAE-Hengst.
Oh, es wäre Pferd in meinem Beutel immer vermutlich
genau,
gewesen.
Genau, so wie dein Dakota, den finde ich auch klasse.
Oh, schön.
Ja, und tatsächlich tat ihm das gut, weil er hatte dadurch einen sehr, sehr, sehr stabilen Rücken. Und dieser Einschlag vom Percheron hat auch das Gangbild verändert. Und er war nicht dieser Beineschläger. Also er hatte diese typischen Sachen, die man bei Spanien kritisiert, hatte er nicht. Aber die ganzen Temperamentsgeschichten und diese von 0 auf 100 und von 100 aber auch wieder zurück zu 0 hatte er. Und genau, und diese Nervenstärke, das war alles da.
Toll. Klingt sehr toll. Ja, okay. Also dann hattest du auf jeden Fall das passende Pferd gefunden. Und ja, wie hast du dann weitergemacht? Weil du hattest ja keinen Sattel, hattest du überhaupt eine Reithose? Also was brauchtest du denn noch für diese Reise? Und wie hast du dich genau
vorbereitet? Ja, also er bekam einen Valquero-Sattel mit. Also das sind diese Sättel, die sehen so ein bisschen... Ja, genau. Die sehen so ein bisschen aus wie diese Galeriesättel mit Lammfell umzogen. Leider richtig beknackte Steigbügel. Also es waren so richtig metallische Steigbügel, wo einmal der komplette Schuh reingepasst hat.
Ja
und schwer. Also die habe ich dann auch... Ja, ich habe den einfach jetzt erstmal so genommen, wie er war. Hat sich dann auch rausgestellt, dass der viel zu klein war. Den musste ich zwischendurch noch wechseln. Genau, hab den aber jetzt erstmal so mitgekauft, weil ich dachte, hey, okay, das ist vielleicht ein ganz cooler Wanderreitsattel, da sitze ich gut drin, der hat eine große Auflagefläche für den Buffon. Ich kann da super meine Packtaschen mit ranmachen, die hatte ich mir nämlich noch kaufen müssen. Ich habe mir ein Heckemore gekauft, weil ich unbedingt wollte, dass es gebisslos läuft, dass ich im Falle des Falles was in der Hand habe, aber grundsätzlich eher nichts im Maul.
Was auch sehr herausfordernd ist jetzt für ein fremdes Pferd, das mal eben gebisslos umzustellen.
Ja, es ist richtig, aber ein Heckemore, jeder weiß, wie es wirkt, das kann ultra scharf sein. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so die Befürchtungen gehabt. Genau, und dann konnte ich halt einfach wirklich die Zügel einfach auf dem Hals hängen lassen, wenn ich ihn nicht brauchte. Und er hat da einfach gar keinen Druck drauf und hat halt nichts im Maul, weil wir wirklich teilweise 6-7 Stunden unterwegs waren.
Ja.
Ja, und dann hat er, wie gesagt, Packtaschen, die habe ich mir alle irgendwo gebraucht, zusammengestückelt. Eine Wolldecke, ich habe eine Wolldecke unter den Sattel gelegt. Schafswolldecke, die vorne und hinten rüberragt, dass die Satteltaschen dort aufliegen.
Sehr gut. Woher hattest du dein Wissen? Also hattest du vorher schon Wanderreiterfahrung? Oder also das sind ja wirklich fachlich... ziemlich gute Ideen, die du da schon hattest.
Also ein bisschen war es irgendwie der Pferdeverstand, den man irgendwie so in die Wiege gelegt bekommen hat. Meine Familie hat schon immer mit Pferden irgendwas zu tun gehabt. Meine Tante und Onkel haben Rennpferde gehabt und alles. Genau, also irgendwie hatte man so ein bisschen so Pferdeverstand irgendwie, so einen natürlichen. Und man hat sich natürlich so ein bisschen, also ich bin jetzt nicht die Leseratte, ich habe mich nicht viel belesen, aber so ein bisschen hat man es ja dann schon gemacht. Ja, und dann kam das irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Genau, ich habe dann auch ihn auf Ei, also hat ihn dann auch immer Eisen drauf gehabt, weil ich wusste, da reibt sich viel ab. Genau. Und ja.
Okay, das heißt, du hattest das Equipment zusammen, du hattest ihn, ich sag jetzt mal, hufmäßig gut vorbereitet, aber er hatte jetzt noch keine Mega-Ausdauer wahrscheinlich.
Und wir haben tatsächlich große Schwierigkeiten gehabt zu Hause. Also er ist ständig losgerissen, also er hat sich immer permanent losgerissen. Aber, also nicht von mir wegzukommen, einfach dahin zu kommen, wo er hin will. Also es war, ich will jetzt irgendwie, also wir sind an einem Fluss spazieren gegangen und er wollte einfach auf die andere Seite, weil das Gras da saftig aussah. Schwupp, losgerissen, durch den Fluss gelaufen, auf der anderen Seite gefressen. Also so eine Aktion hat er dann angefangen zu bringen. Er hat das auch tatsächlich auf dem Reiter gemacht. Er ist mir durchgegangen ganz oft. Und irgendwann habe ich zumindest reiterlich das hinbekommen, dass ich anfangen konnte. Also wir hatten 3 Monate zur Vorbereitung. Ich habe eigentlich ein halbes Jahr geplant. Mhm. Aber dadurch, dass 3 Monate die Pferdesuche gedauert hat, hatten wir nur noch 3 Monate. Und genau, immer wenn ich nicht arbeiten musste, bin ich eigentlich ausgeritten. Also wir sind wirklich stundenlang und genau, geritten. Toll. Ja.
Und zu welcher Jahreszeit sollte denn dein Wanderritt starten?
Ich wollte Mitte April starten, musste aber aufgrund von personellen Veränderungen in der Herberge am 1. April starten.
Okay, aber zumindest nicht im Winter.
Ja, genau.
Das ist ja schon mal
Also zum Frühling hin, das war super.
Eine bessere Voraussetzung.
Ja.
Okay, also jetzt wart ihr gut ausgerüstet. Dein Pferd war einigermaßen gut ausgebildet. Ja, und dann, wo seid ihr
also
dann gestartet?
Also wir sind in Astorga, in Castile Leon heißt das Gebiet. Das ist so ungefähr, warte, lass mich mal kurz googeln, da gibt es nämlich eine genaue Kilometerzahl, wie weit das weg ist noch von Santiago de Compostela.
Ah ja, und vielleicht kannst du auch ungefähr sagen, in welchem Bereich von Spanien war das?
Norden, also der ganze Jakobsweg ist am Norden. Ah ja, da habe ich es, okay. Ja, das ist aber nicht die Pilgerstrecke. Das sind 266 direkter Weg mit dem Auto. Die Pilgerstrecke ist anders. Die geht auch über ein Gebirge und alles, ne? Also die ist, ja, 350 irgendwie so.
Wow.
Genau.
Also im Norden von Spanien seid ihr gestartet.
Also man muss sich vorstellen, der Jakobsweg geht von Frankreich durch den ganzen Norden Spaniens und endet dann sozusagen am fast nördlichsten Zipfel von Spanien in Santiago de Compostela, was kurz vor dem Meer liegt.
Okay, das heißt entlang der Pyrenäen?
Genau, aber ich bin nicht bei den Pyrenäen gestartet. Ich bin dann vor den, also nicht vor den, aber ich bin durch das Gebirge der durch das Gebirge von Galizien gelaufen. Genau.
Ah ja, okay. Jetzt kann man sich es auf jeden Fall gut vorstellen, wo der Weg lang ging. Okay, dann seid ihr gestartet. Dann berichte doch mal, wie das so in den ersten Tagen war.
Die waren schrecklich. Also ich bin nicht weit gekommen, weil wovon jedes Mal, wenn ich auf ihn aufgestiegen bin, rückwärts gelaufen ist. Er ist nicht mehr vorwärts gelaufen. Er hat sich absolut geweigert, mitzukommen. Bin ich abgestiegen und neben ihm gelaufen, war alles wieder gut. Nur die Kondition zum Laufen, dass ich wirklich 6 Stunden laufe, die hat mir gefehlt.
Ja.
Weil ich ihn ja wirklich trainiert habe ich bin ja Wanderreiten, habe ich ja mit ihm trainiert. Ich habe irgendwie vergessen, mich zu trainieren mit dem Laufen.
Ach ey.
Genau.
Ja.
Und ja, und dementsprechend waren wir irgendwie so in Mini-Schritten unterwegs, hatten aber schöne Herbergen, wo wir immer leben konnten. Und Buffon hatte vielleicht 4 Tage nach dem Start eine Rattengiftvergiftung. Ja.
Nein.
Wie ist das passiert? Ihn bei einer Herberge auf der Wiese gegenüber und da muss irgendwo Rattengift ausgelegt worden sein. Und das hat er einfach aufgefressen. Und genau, hatte dann eine Kolik. Ich konnte keinen Tierarzt rufen, es war niemand in der Nähe. Ich habe ihn dann komplett durchs Dorf geführt und habe einfach jeden angesprochen, den ich da gefunden habe. Und da war tatsächlich eine Auswanderin aus der Schweiz, die Heilpraktikerin war, die mir dann geholfen hat. Und ihm ging es dann auch wieder gut. Am nächsten Tag konnten wir eine kleine Etappe wieder machen. Der Heilpraktikerin habe ich halt auch unser Beziehungsproblem erzählt. Und die war so ein bisschen connected. Ja. Die hat nämlich mit anderen Schweizern und Deutschen und Österreichern vor damals 20 Jahren eine Community gegründet, die in den Bergen dort, die dort angefangen haben, ja, eine Community gegründet haben mit Schulen und Kindergärten und Selbstversorgerbereichen. Und genau, die haben das so 10 Jahre ganz gut gemacht. Und dann hat sich's wieder aufgelöst, aber die Community gibt es immer noch. Und da soll eine Pferdeflüsterin leben, die ja einfach ja horsemanship-mäßig mega gut drauf ist.
Das heißt, die Idee war, dass die euch...
Ja, genau, dass ich zu der laufe. Also das bedeutet aber auch, dass ich den Jakobsweg verlassen muss und durch das Gebirge ohne Wegbeschreibung diese Community finden musste. Genau.
Wow. Unglaublich.
Ja. Und da seid ihr dann... Ja, aber ich konnte ja nicht reiten. Also ich war ja nach wie vor total lost mit meinem Pferd und hat auch mittlerweile, es hat natürlich auch an meinem Selbstbewusstsein unglaublich viel gemacht. Ja, ich war kurz davor aufzugeben. Und genau, und dann habe ich auf dem Weg zu ihr einen Brunnen gefunden und habe dort angefangen, Steine reinzuschmeißen und meine ganzen Emotionen und meine ganze Wut einfach in diesen Brunnen zu schmeißen. Und ab da konnte ich ihn reiten. Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Unglaublich, wie feinfühlig einfach auch Pferde sind. Ja.
Ja. Also als ich meine Emotionen geordnet hatte und meine Gefühle irgendwie klar bekommen habe, ab dem Punkt ließ er das zu. Ab dem Punkt konnte er mir folgen und mir vertrauen. Wir sind dann trotzdem noch zu der Horsemanship-Dame gelaufen. Es war auch noch ein richtiges Abenteuer. Ich habe mich auch verritten natürlich. Oh Gott. Genau. Hab's dann aber irgendwann gefunden. Sie lebte gar nicht mehr in dem Dorf. Ja. Sie lebte in der Stadt, die einmal komplett auf der anderen Seite liegt. Also man muss sich vorstellen, da ist ein Tal mit einem Fluss. Oh, und dann geht's auf der anderen Seite wieder hoch. Und dann geht's wieder runter und da ist dann die Stadt, wo sie gelebt hat.
Wahnsinn, was du durchmachst.
Und ich bin das auch gelaufen, war eine Nacht da in dem Dorf, war nett, aber es war ein Drogendorf, also Cannabis wurde einfach ohne Ende angebaut und verkauft. Ja, ja.
Ach, herrje.
Mate Venero hieß es. Ja.
Okay.
Und, ja.
Okay, und bei der Frau, konnte die euch trotzdem noch ein bisschen was mit auf den Weg geben?
Also die hat mir auf jeden Fall noch einen neuen Sattel mitgegeben, so einen Militärsattel mit so Kufen. Genau, der hat deutlich besser gepasst. Sie hat mich auf ihren Pferden gelassen. Ihre Pferde haben mich reihenweise abgebuckelt. Genau, und da musste ich zum ersten Mal lernen, das Pferd nicht kontrollieren zu wollen, sondern mich erstmal mitnehmen zu lassen. Und das fiel mir unglaublich schwer. Also ich kam ja absolut aus der Turnierreiterszene. War bis zu M ausgebildet und habe immer von der Reitschule die ganzen Pferde vorgestellt. War absolut im FN-Denken, wollte da raus, wollte andere Wege finden, hatte sie aber noch nicht gefunden.
Und dann wurdest du...
Also so richtig auch mit, sie hat die Klippe, an der Klippe haben sie mich abgeschmissen, da bin ich noch die Klippe runtergefallen und alles. Ja, also dass ich mir da nichts gebrochen habe, ist wirklich ein Wunder.
Und aber irgendwann konntest du dich darauf einlassen.
Ja, und dann haben wir angefangen, ohne alles Ausritte zu machen mit der ganzen Herde. Das war ihre Spezialität, wirklich maximal für das Führungspferd einen Halfter zu haben und mehr nicht. Und dann wirklich mit der ganzen Herde, also ich glaube 6 oder 7 Pferde hatte sie. Und ich saß dann halt auf dem.
Da musstest du einen großen Vertrauensvorschuss geben. Wow.
Ja, und das.
Wahnsinn. Aber auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ja, wo kann man das?
Ja. Ja.
Mega.
Ja.
Okay. Ja, und dann bist du mit Buffon.
Genau, da mussten wir wieder zurück. Das war auch eins der größten Abenteuer eigentlich, den Jakobsweg wiederzufinden, weil man muss sich vorstellen, ich war nach wie vor im Gebirge und ich hatte gedacht, ich kann an der Autobahn irgendeinen Weg finden. Ne?
Und du warst auch alleine.
Ja, ja, immer,
ja. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Also, du hattest ja niemanden, mit dem du dich absprechen konntest oder so, sondern du warst wirklich auf dich
allein. Ja, und diese Verantwortung war halt riesig.
Ja, absolut.
Und genau, und dann war es aber so, dass die Autobahn komplett mit blanken Felswänden rechts und links lief. Ja.
Wow.
Und wäre ich den ganzen Weg wieder zurückgelaufen, hätte das bedeutet, dass ich ja auch einfach gefährlich lebe, weil ich dann auch wieder durch dieses Gebirge hätte zurücklaufen müssen und es einfach wieder 3 Tage gekostet hätte.
Das heißt, du musstest einfach auf der Autobahn.
Genau, es war mitten am Tag, ganz normaler Wochentag, es war was los. Und genau, und als es Buffon dann so ein bisschen anfing zu viel zu werden, habe ich ihm auch tatsächlich die Augen verbunden. Und habe ganz, ganz, ganz viel mit ihm gesprochen. Und eine Stunde, glaube ich, mussten wir auf der Autobahn langlaufen, bis dann die Abfahrt kam.
Oh, Albtraum schlechthin. Also,
genau.
Der Wahnsinn. Aber ihr habt das unbeschadet.
Ganz unbeschadet. Gemeistert. Die Polizei hat uns noch gewunken. Das scheint irgendwie in Spanien normaler zu sein, dass man mit Pferden da langlatscht. Ja, okay, also. Krass. Wir sind da wirklich eine Autobahnausfahrt runter und in diese Stadt rein und haben eine tolle Herberge gefunden, wo er wieder eine große Wiese hatte für sich. Und genau, dann ging aber der schönere Teil los.
Darf ich ganz kurz fragen? Also du hast ja jetzt gesagt, er hatte dann da eine schöne Unterkunft. Wie war das denn generell mit Unterkünften für ihn auf der Strecke? Also ich stelle mir jetzt vor, für die Menschen gibt es ja irgendwie kleine Herbergen und so weiter, aber das Pferd muss ja auch irgendwie sicher untergebracht sein. Wie war das?
Also man muss sich vorstellen, alle Pferde werden von Fohlen an mit Anflocken trainiert. Genau. Ich hatte immer einen 8-Meter-Seil dabei. Was ich dann halt irgendwie an Büsche oder an Bäume angebunden habe.
Okay, einfach ans Halfter dran?
Ja, genau.
Wie macht man das?
Aha. Genau, immer ein...
Und der verheddert sich dann
da
auch?
Der ist das absolut gewohnt. Der hat das gelernt, dass er halt diesen Radius hat, nicht über das Seil steigt, sondern immer da im Radius bleibt.
Ja.
Und
genau,
das war ganz schwer, das Seil. Das... dass es halt auch nicht jetzt mit dem Wind irgendwie weggefegt werden kann oder ihnen Einschnitte geben kann oder so. Also selbst wenn es sich ums Bein gewickelt hätte, wäre es so großflächig geworden, dass er nur in Panik sich daran verletzt hätte. Und in Panik geraten diese Pferde nicht, weil sie seit Fohlen an das eben gewohnt sind, daran angebunden zu werden. Und er, ja genau, 8 Meter Radius hatte er. So, das war immer meine Notlösung. Dass er dann auch mal im Garten der Herbergen einfach bleiben konnte. Brauchte ich aber tatsächlich gar nicht so oft, weil oftmals kannten die Herbergen irgendwelche Pferdebesitzer, irgendwelche eingezäunten Bereiche. Genau, aber wenn ich es brauchte, hatte ich es da und es hat funktioniert.
Mhm.
Er hat dann auch sich hingelegt zum Schlafen, alles war gut. Ja, und er war auch jeden Morgen ausgeruht.
Mhm. Wow. Und also... Okay, er hat einerseits Gras bekommen, hast du noch irgendwie Kraftfutter, irgendwas gefüttert, weil der musste ja auch körperlich...
Also man muss sich vorstellen, ich habe maximal eine Stunde am Stück was mit ihm gemacht und dann gab es eine Pause mit Fressen und allem drum und dran. Genau, er hat grundsätzlich, immer hatte ich einen Sack Hafer dabei, so für 2 Portionen ungefähr. Und immer wenn ich konnte, habe ich das aufgefüllt. Ja. Hatte ich aber nicht jeden Tag. Also wir haben wirklich auch mal eine Zeit lang nur von Gras und Heu dann in den Herbergen gelebt.
Ja.
Und dadurch, dass ich meine Strecken wirklich so gewählt habe, dass ich wirklich viele Pausen hatte, dadurch nicht, also dass immer so ungefähr zwischen 16 und 20 Kilometer waren, war das für ihn Ja, er hat nicht abgebaut oder so. Ja.
Genau. Wow, toll. Okay, dann hast du gesagt, wart ihr auf dem Schienenteil der Strecke. Genau.
Ja, das lief dann einfach wie am Schnürchen. Also es war einfach total schön. Wir sind halt diesen gelben Pfeilen gefolgt, haben mit den Pilgern gequatscht. Ja, Galizien ist einfach auch ein ganz, ganz toller Abschnitt von dem Jakobsweg. Wir sind durchs Gebirge gelaufen noch, was total schön war, ganz viele schöne Aussichtspunkte gehabt. Haben schöne Herbergen gefunden. Ja, tolle kleine Dörfer.
Und dann wart ihr wahrscheinlich auch gar nicht mehr so einsam, oder? Nö.
Man hatte halt komplett seinen eigenen Rhythmus. Also es gab natürlich viele Pilgergruppen, die dann irgendwie den gleichen Rhythmus hatten. Das hatten wir nicht. Wir hatten immer unseren eigenen Kosmos. Und tatsächlich sind die Leute zu Fuß auch weitere Strecken gelaufen und viel schneller gewesen. Dadurch, dass ich ja so viele Pausen immer mache, um ihm fressen zu lassen oder trinken zu lassen, war ich nicht so schnell. Man denkt, man wäre mit Pferd schneller. Ja. Es ist anstrengender, es ist länger, es kostet mehr Zeit, auch beim Aufbauen morgens. Genau, also man macht sich jetzt nichts leichter mit Pferd. Genau, aber es war super schön und ich habe es richtig genossen. Wir waren eine Einheit. Ja, ich habe tatsächlich teilweise dann auch Strecken gehabt, wo ich zu Fuß gelaufen bin und ihn einfach frei neben mir laufen hatte. Also gar nicht, also der ist mir so wie ein Hund eigentlich gefolgt. Also auch tatsächlich durch Dörfer, wo ich ihn einfach gar nicht hatte. So. Ja.
Wahnsinn.
Wo er dann hier und da mal Leuten guten Tag gesagt hat und dann wieder hinterhergetrabt ist oder so.
Wahnsinn. Aber tatsächlich ist das auch der Grund, warum ich es liebe, selbst Wanderritte zu machen, weil man einfach mit seinem Pferd so zusammenwächst und Abenteuer zusammen meistert und einfach eine Verbundenheit hat, was, ich sage jetzt mal, im heimischen Stall, wenn man mal eine Stunde am Tag, sage ich mal, trainiert,
ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch der Grund, warum ich mir auch einen Traum habe, dass wir mal ein zweites Pferd haben und ich das mit meinem Mann mal erleben kann, wenn wir so Rentner sind und dann einfach latschen wir so durch Deutschland mit unseren zwei Pferdis. Ja.
Wow. Das ist tatsächlich, ja, wirklich toll. Also mein Mann reitet ja auch und es ist...
ja, mein Mann fängt gerade an.
Wirklich, wenn man gemeinsam... Das ist
ganz schön. Der lernt gerade reiten. Cool. Weil ich gesagt habe, im Wochenbett musst du die Ella machen.
Ja, stimmt. Ja, sehr, sehr spannend. Also, ihr habt den Weg weiter bestritten, wart in eurem eigenen Rhythmus und hattet wahrscheinlich die meiste Zeit gutes Wetter, gehe ich mal davon aus. Ja, und dann neigt sich eure Reise ja schon fast
tatsächlich
Ende
nicht.
Zu.
Nein.
Tatsächlich nicht. Dann berichte.
Weil der Santiago de Compostela war nie mein Ziel. Lissabon war tatsächlich das Ziel. Es wurde dann Sevilla, weil sich Portugal einfach nicht geeignet hat für Pferde. Das war nicht schön. Das war ganz, ganz viel an der Straße lang. Und genau, also Portugal habe ich dann abgebrochen. Da war ich, bin ich bis zum Meer gelaufen. Und vom Meer aus hatte ich dann zwei sehr nette Pferdehändler, die mich auf die Via della Plata zu Extremadura gebracht haben. Das ist die Provence vor Andalusien. Recht groß auch vor Andalusien. Und die Via della Plata ist der Jakobsweg, der von Sevilla nach Santiago de Compostela führt. Und den bin ich dann noch rückwärts gelaufen. Nicht die ganze Strecke, aber den.
Wow.
Genau. Okay. Rückwärts den Jakobsweg laufen bedeutet, man verläuft sich auch öfter. Genau, weil man halt einfach diese Pfeile nicht mehr so deutlich sieht. Genau, und ich bin dann noch tatsächlich die Extremadura lang, Andalusien lang bis nach Sevilla.
Wow.
Genau, war auch schön. Da habe ich auch ganz viele tolle Pferdemenschen getroffen. Hatte auch manchmal mehrere Tage mir Zeit genommen, bei den Leuten zu bleiben. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich ein Dorf gefunden hatte, das wo irgendwie eine Reitschule war, ein Doma Valquera Turnierreiter und ein Stall für Kutschpferde zum Ausbilden. Und dann habe ich ein paar Tage da verbracht, hatte Doma Valkera-Unterricht, Dressurunterricht, durfte Kutsche fahren und genau, Buffon hat sich ausgeruht, ja.
Wow.
Das war auch total schön, genau. Und dann ging's nach Sevilla und dort habe ich dann 2 Monate noch als Au-pair gearbeitet und als Kinderreitlehrerin, ja.
Und wo war der?
In der Reitschule, wo die Kinder Unterricht hatten, genau.
Ah ja.
In der Kinderreitschule, ja.
Ach toll. Wow, da habt ihr echt eine riesen Strecke gemeistert zusammen.
Genau, und es war auch immer noch nicht zu Ende.
Okay, erzähl.
Weil er hat mich dann noch auf 2 Stationen begleitet. Ich habe einmal noch in einer Hengststation gearbeitet, in der Nähe von Cadiz, wo Hengste irgendwie aufgekauft wurden und zum Verkauf nach Deutschland halt vorbereitet wurden. Okay. Also da habe ich beim Anreiten geholfen, beim Antrainieren und beim Verkaufen bin die halt vorgeritten und ja, genau. Und dann bin ich noch zu Kenzie Dursley gegangen, wollte dort eigentlich als Horsemanship-Trainerin arbeiten.
Auf die Hacienda Buena Suerte? Ah ja, cool. Mhm,
genau, habe da eine Anstellung tatsächlich gehabt, kein Praktikum mehr.
Wow.
Genau, aber ja, Kenzie Horsemanship war nicht das, was ich konnte. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann auch gesagt, ja, war es mir das irgendwie alles nicht mehr wert. Ich habe dann...
Du wolltest was anderes.
Ja, einfach... Ja, ich wollte einfach auch studieren. Mhm. Ich wollte was fertig machen. Ja. Ich wollte irgendwie in die Pferdewelt anders hineingehen als irgendwie nur über Nebenjobs.
Ja. Verstehe ich.
Genau.
Und dann?
Ja, habe dann nach zwei Monaten bei Kenzie gesagt, dass ich frühzeitig gehe. Ja. Also es war eigentlich ein Open-End-Vertrag. Ja, genau. Und dann hat das die Managerin aber auch dankend übernommen, weil die das eigentlich machen wollte, mein Job. Die wollte nicht nur Managerin sein, sondern die wollte auch was mit den Pferden zu tun haben. Und die konnte das auch sehr gut.
Dann hat es ja gut gepasst.
Genau. Genau. Und ich bin dann nach Berlin und habe dann angefangen, Lehramt zu studieren.
Und hast du dein Pferd mitgenommen?
Genau, den Buffon. Ich hatte damals eine Community auf Facebook von 3000 Followern. Ich hatte natürlich nichts mehr von meinem Startgeld.
Ja.
Und habe einen Aufruf gestartet, dass ich ihn gerne mitnehmen möchte. Ja. Dass er mir ans Herz gewachsen ist. Und dass ich, ja, nach Berlin gehen möchte. Da hatte ich ein Praktikum, wo ich ein bisschen was verdient habe. In einem Reitstall und wo er dann auch stehen konnte für die Arbeit, die ich dort mache. Ja, ja und dann hat sich das Geld tatsächlich zusammengefunden und tatsächlich noch 500 Euro mehr, dass ich tatsächlich auch noch den Anfang in Berlin ganz gut leben konnte. In einer Spendenaktion tatsächlich.
Was ein Glück, wirklich. Toll.
Und es war ein 1500 Euro Transport.
Wow. Okay, aber es ist auch eine Riesenstrecke, ne? Nach Berlin.
Ja, ja.
Wow. Toll.
Ja, von Andalusien auf jeden Fall auch.
Wow. Toll. Magst du noch kurz erzählen, wie es euch in Deutschland ging?
Ja, kann ich gerne machen. In Deutschland ging es uns so lala. Ich wollte eigentlich Pferdewissenschaften studieren, deswegen bin ich auch nach Berlin gegangen. Brauchte dann bei einem FN-zertifizierten Stall ein Jahrespraktikum. Ja. Das wollte ich machen. Und es war ein ganz schrecklicher Stall. Okay. Also die waren eigentlich total hoch im Springreiten. Also die ist auch gegen Ludger Beerbaum angetreten und so, ne? Also die war auf dem Niveau, war ein Familienunternehmen, die selber auch so ein bisschen gezüchtet haben.
Ja.
Ja, aber sie total mit Ehrgeiz durchfressen. Also so eine Sätze wie, würde ich nicht Turniere reiten, hätte ich gar nichts mit Pferden zu tun.
Okay. Und das war ja nicht dein Weg, den du weiter... auch gehen wolltest. Mm-mm, ne?
Gar nicht. Er, also der Trainer, absolut cholerisch und unverschämt. Mm. Und genau, und ich habe dann irgendwann gesagt, ich bin hier falsch und wenn das die Voraussetzung für ein Studium ist, dann möchte ich das auch gar nicht machen. Habe dann auch mich komplett von der FN verabschiedet. Also es war wirklich, deswegen habe ich heute auch noch so meine Schmerzpunkte mit der FN.
Weil du einfach schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ne?
Genau. Ich will gar nichts jetzt im Generellen sagen. Es gibt durchaus auch vernünftige Sachen und die sind sich ja auch am Weiterentwickeln.
Aber du hast
und
einfach,
man kann ja den Stand
schlechte
damals Erfahrung. Nicht mit heute vergleichen. Ja, genau.
Schlechte Erfahrungen gemacht.
Genau.
Das ist einfach
genau.
Der Begründung.
Ja, sehr, sehr schlechte Erfahrungen auch.
Okay.
Ja, auch von den ganzen Klientel auf den Turnieren und so ganz schlimm. Und dann ist Buffon einfach auch krank geworden. Ja. Also der hat dann Spatt und Rehe bekommen. Und,
wow.
Genau, ich hatte ihn dann noch 17.
Ja.
Genau, ich hatte ihn in Deutschland, glaube ich, noch 2 Jahre. Und dann habe ich ihn gehen lassen, dann habe ich ihn einschläfern lassen. Wow. Genau, weil er einfach keine Lebensqualität mehr hatte. Also ich habe ständig Anrufe bekommen, dein Pferd kommt nicht mehr hoch, dein Pferd kommt nicht mehr hoch.
Wahnsinn. Aber wenn ich mich recht entsinne, war er so ein bisschen der Anlass auch dazu, dass du zur akademischen Reitkunst dann gekommen bist, ne?
Ja, genau. Genau, das war jetzt einfach nur aus dem Rehe-Gedanken heraus, habe ich angefangen, hier von Babette Teschen den Longierkurs zu machen und mit der Lisa Kittler die Kurse zu machen. Und genau, Lisa Kittler ist ja selber in der akademischen Reitkunst und bildet sich dort fort.
Ja, Wahnsinn.
Und dadurch bin ich dann weitergekommen.
Wahnsinn.
Genau.
Was für eine Geschichte und was für wahnsinnige Erlebnisse du hattest. Also
ja.
Ich finde es Wahnsinn, wie du das gemeistert hast, weil, also ja. Ich sage jetzt mal, auf den Mini-Wanderritten, auf denen ich unterwegs war, hatte ich schon einige Erlebnisse, wo ich so dachte, okay, also das ist gerade noch mal irgendwie gut gegangen, ja. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie man sich auf so einer Autobahn fühlt. Wahnsinn.
Ja, es waren dann tatsächlich auch 5 Monate reine Wanderschaft und ein Jahr lang in Spanien.
Wahnsinn. Und das ist ja auch eine unglaubliche, also Lebenserfahrung, auch Pferdeerfahrung, die du einfach dort sammeln konntest, ne?
Ja.
Wow. Wirklich sehr bewegend. Sehr schön. Magst du noch irgendwas abschließend erzählen? Fällt dir noch irgendwas ein?
Ja, auf meiner Website habe ich Buffon immer so als meinen Wegbereiter beschrieben. Ja. Und das war er wirklich auch. Also er hat mir wirklich den Weg geebnet, den Weg bereitet.
Wow.
Ja, weiß ich nicht. Das sind halt jetzt auch meine jetzige Stute, die Ella, das sind halt so Pferde, die das ganz klar erzählen, was sie wollen und was nicht. Und an denen wächst man irgendwie am meisten.
Absolut.
Und das war er absolut auch.
Ja.
Ja, da bin ich einfach dankbar für, dass ich diese Pferde in meinem Leben habe.
Ja. Und das glaube ich dir.
Immer wieder diese Herausforderung auch hatte.
Genau. Das glaube ich dir. Sehr schön. Ich finde, das ist eine unglaublich spannende Folge geworden.
Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr nun mehr zu mir wissen wollt, findet ihr alles unter www.pferdetrainingschanz.com oder auf meinem Instagram-Account pferdetraining-schanz. Die liebe Clara arbeitet mit der Amina zusammen und beide findet ihr unter Reitkunst auf Augenhöhe. Auch die beiden haben einen eigenen Podcast.